Hier ist Radio Duisburg. Streifendienst 1902. Der MSV-Podcast mit Nils Halberscheid und Tim Gieske. Präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Und heute machen wir einen regelrechten Podcast-Krisengipfel, das kann man so sagen, denn wir haben uns einfach Podcaster aus unserem Lager der Formate eingeladen, der Sportformate eingeladen sozusagen. Stefan und Micha von den Pottbolzern ergänzen uns, oder besser gesagt mich in dieser Runde. Hallo erstmal.
Schönen guten Tag.
Hi. Hi. Müssen dazu sagen, warum ergänzen sie nur mich? Ihr habt es vielleicht in der letzten Folge schon mitbekommen, der Tim ist ja gerade voll in der Journalistenausbildung an der Redakteursausbildung und er schafft es heute einfach nicht. Dementsprechend ein Teil Streifendienst 1902 hier.
Welcher ist es, der blaue oder der weiße Streifen?
Oh, das haben wir noch gar nicht geklärt, das ist eine sehr gute Frage. Da müssen wir uns vielleicht, ich will jetzt nicht vorgreifen, nicht, dass ich sage, ich bin der blaue Teil und wobei Tim schön. Ist der
ich bin
im
der blaue Teil.
Ich wollte gerade sagen, Tim ist der im Stadion, der eigentlich immer eher nüchtern und objektiv bleibt und bei mir, also ist schon mal ein bisschen gelöster die Stimmung. Deshalb sagen wir, ich bin der blaue Teil, Tim ist der weiße Teil, der fehlt heute auf jeden Fall. Dafür seid ihr da, Pottbolzer. Ihr seid ein Podcast, ihr beschäftigt euch viel mit dem MSV, allerdings nicht ausschließlich, Stefan.
Ja, genau. Ich habe es dir gerade schon offline erklärt. Erstmal vielen Dank für die Einladung. War ja recht spontan, aber du hast ja gerade vorweggenommen. Krisengipfel ist heute das Thema. Und demnach haben wir in einer Krisenzeit auch damals angefangen, möchte ich mal so sagen. Gar nicht so sehr, wo wir drauf aus waren. Es war noch damals die Thorsten Lieberknecht-Zeit, Endzeit. Mhm. Wo wir auf dieses Thema mehr oder weniger aufmerksam gemacht wurden und demnach haben wir eigentlich die Intention gehabt, in gute Zeiten hereinzustarten und begleiten jetzt quasi das ganze Thema über Pottbolzer, über den Kanal, Gesamtkanal, seit mehr als 3 Jahren, leider die etwas schlechteren 3 Jahre. Ja. Und auf der anderen Seite bieten wir auf unserem Kanal generell, weil du es ja gerade gefragt hast, auch alles rund um die Regionalliga West beispielsweise an, also möchte ich als MSV-Fan noch ein bisschen hier ausklammern an dieser Stelle. Wir wollen ja nicht hoffen, dass es da irgendwie irgendwann mal hingeht.
Gut, aber ihr beschäftigt euch.
Wir beschäftigen uns schon mal ein Stück weit damit und generell auch mit der dritten Liga und darüber hinaus, um das jetzt mal final rund zu machen, generell mit allem, was Fußball-Romantiker so interessiert, also auch Vlogs, du kannst dir Reisen angucken, du kannst dir Interviews immer mal wieder anschauen.
Ist das Pott in Pottbolzer nur mit D oder auch mit TT geschrieben? Also muss ich das auch so ein bisschen verstehen oder darf ich das so verstehen?
Also geschrieben ist es mit D, aber wir leben es, glaube ich, mit TT.
Okay, verstanden. Wenn man euch hören will, es gibt eine brandheiße Folge zum Fairspiel schon, die ihr rausgehauen habt. Ihr macht das ja immer ein bisschen anders als wir zeichnen auf und ihr habt euch für eine neue Variante entschieden, das mal ein bisschen anders anzugehen, dieses ganze Podcast-Audio-Produkt-Game. Ihr macht es live, Micha.
Ja, um es mit Ziege zu halten, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, wir zeichnen auf, aber haben auch interaktiv die Fans mit dabei, weil wir eben bei YouTube live sind und dementsprechenden Chat eben auch dabei haben, auf den wir mal mehr, mal weniger reagieren. Jetzt hatten wir deutlich über 300 Live-Zuschauer am Sonntagabend, die alle nicht die Review zum Fairspiel hören wollten, sondern alle eben unsere Expertise oder unsere Meinung zum Thema Ziege haben wollten. Deswegen ist da, je mehr Zuschauer sich da ins Wort fallen im Chat, desto weniger können wir auf alles eingehen.
Ja, macht nur Sinn. Man pickt sich dann mal was raus.
Genau.
Wir picken uns heute ein ganz heftiges Thema raus für diese Folge, aber es geht natürlich nicht anders. Wir alle haben das Spiel gesehen gegen Ferl. Lass uns nochmal zurückgehen. Ich weiß, Leute, ist ein bisschen schmerzhaft, wenn man sich da wieder...
Jetzt müssen wir nochmal drüber sprechen, Stefan.
Für euch ist es gleich dreifach.
2,5 Stunden jetzt.
Ihr habt es erlebt, ihr habt es schon besprochen, aber ist ja eure Schuld. Ihr habt euch bereit erklärt, heute vorbeizukommen. Und jetzt müsst ihr nochmal da durchgehen. Aber lasst uns gemeinsam zurückgehen. Vielleicht fange ich an. Du gehst ins Stadion, du erwartest ja nicht viel. Du weißt, gegen Fair lief in den letzten Jahren jetzt auch nicht so Bombe. Na, du weißt, dass was gehen muss. Und das Schlimmste an diesem Spiel, ich weiß nicht, wie ihr es haltet, war ja, dass du furios, also nochmal besser als gegen Ulm, reingestartet bist. Ja, dass du wirklich 2 Buden hintereinander machst, dass die auch beide einfach in der Entstehung super schön waren. Und das Schlimme, das Allerschlimmste ist, dass ich bei dem 1-2 schon wusste, so jetzt kippt's langsam. Ja, und der Rest ist Geschichte. Dann stehst du da am Ende 3-2 mal Korbus, Ex-Zebra trifft 3 Mal Und bei mir und Tim war es so, ich spreche jetzt einfach mal für ihn. Ich denke mal, er hat nichts dagegen, wenn ich so ein bisschen auch von seiner Gefühlswelt berichte. Tim hatte wirklich, weil das so ein harter Schlag in die Magengrube war, Tränen in den Augen. Und wir standen da fast wortlos in der Nordkurve, fast wortlos, kaum Worte gewechselt, bis das Licht in der Arena ausging. Also so hart hat uns dieses 3:2 aus Ferler Sicht getroffen. Wie war es bei euch?
Bei mir sieht es ein bisschen anders aus, kann ich dir sagen. Ich teile natürlich deine Meinung, dass nach dem 2:1 kurz vor der Halbzeit, auch psychologisch schlechter Zeitpunkt natürlich für den MSV, gut für Ferl, dass jedem, glaube ich, schon mehr oder weniger klar war, das könnte jetzt in die schlechte Richtung kippen. Demnach war es auch so und deswegen habe ich dich gerade offline gefragt, welches Baujahr ihr seid.
Ja.
Also gerade
92 für die Hörer und Hörerinnen.
Gerade die letzten 10 Jahre hat der MSV-Fan ja viele.
Wir auch übrigens beide 92.
Viele Täler der Tränen durchlitten oder durchlaufen in dem Fall. Und
absolut.
Klar, es war nochmal ein neuer Tiefpunkt und wir setzen noch einen neuen Tiefpunkt auf den neuen Tiefpunkt drauf. Aber auf der anderen Seite habe ich dies jetzt, kommen wir ja gleich auch drauf zu sprechen, eher so ein Stück weit auch als Chance gesehen, weil du kannst ja sehr, sehr viele Meinungen immer entnehmen und ich glaube, die richtige gibt es in der Beziehung noch gar nicht, denn wir müssen uns alle mal eins vor Augen führen. Ich glaube, es ist jetzt gerade auch schon am 6. Spieltag, weil viele andere ja auch immer dahin tendieren. Ja, erst der 6. Spieltag, wir haben ja noch Zeit. Ich glaube, das ist jetzt gerade schon so früh in der Saison ein extrem kritischer Zeitpunkt.
Absolut.
Deswegen war uns allen nach dem Spiel ja auch gerade mit den Ziege rausrufen klar, da wird was passieren in irgendeine Richtung. Und demnach war es eher für mich so ein, gar nicht böse gegen Ziege gemeint, aber so ein kleiner Brustlöser.
Mhm. Micha, wie geht's dir?
Oh, es ist komplett gemischt. Ja, genau. Also mir ging's nicht gut, weil dieses Spiel war komplett das nicht, was man als Spiel gegen den Trainer bezeichnen würde. Mhm. Jeder, der mir jetzt sagt, und dann ist die zweite Halbzeit passiert und da hast du gemerkt, die Mannschaft spielt gegen den Trainer, der hat die erste Halbzeit nicht gesehen. Eine Mannschaft, die gegen den Trainer spielt, die wartet nicht bis zur Halbzeit. So, dementsprechend ist das ein kompletter Unsinn, dass die Mannschaft gegen den Trainer gespielt hat. Und diese erste Halbzeit, du hast gesagt, es war herausgespielt. Und ich kann noch was dazu hinzufügen. Es war sogar genau so geplant. Ich war in der Woche vorher beim Training und genau das ist passiert, was dort besprochen wurde. Mhm. Und auch genau das ist passiert, was dort kritisiert wurde, nämlich das 1:2 von Eswein. Genau diese Szenen wurden im Training eben jedes Mal zurückgepfiffen. Und es wurde gesagt, gegen Ferl dürfen wir uns sowas nicht erlauben, da rennen wir in die Falle. Mhm. So, das heißt, der Trainer hat schon die richtigen Dinge auf den Weg gebracht, es wurde nur nicht so umgesetzt. Und am Ende war ich, nach der Entscheidung, war ich Engel links, Teufel rechts, weil auf der einen Seite Platz 20, du musst es machen. So, du hast spielerisch nicht viele Argumente.
Ja.
Auf der anderen Seite
ergebnistechnisch gar nicht.
Ergebnistechnisch, was haben wir gesagt? 4 Siege aus 26 Ligaspielen in 2023.
Den haben wir uns auch rausgekramt in der letzten oder vorletzten Folge.
Diese und auf der anderen Seite ein Thorsten Ziegner, der etwas hat und bei uns hatte, was viele nicht hatten. Und der sogar Sponsoren mitgerissen hat.
Ja.
Der durch verschiedene Gespräche, ihr habt ihn zu Gast gehabt, ich war mit ihm genau, ich war 90 Minuten mit ihm im Meidericher Tennisclub Mittagessen.
Ja.
Und das ist ein Gespräch gewesen, wo hinterher alle Fans sagten, das ist ein Typ wie wir.
Ey, genau das Feedback haben wir auf unsere Ziegner-Folge auch gekommen. Ja, wir haben uns da hingesetzt und vorher hatten wir ihn ja, sagen wir als Radio Duisburg-Reporter ja auch nur in Interviewsituationen. Und das ist ja PK-Podcast, das ist was ganz anderes, hat eine ganz andere
total.
Intimität einfach.
Total,
ne? Ja. Und sowohl wir als auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ey, das ist ja einer, der genau das will, was wir wollen.
Genau.
Langfristiger Erfolg, Nachhaltigkeit, genau. Der verfolgt eine Vision, der trägt Malochertum in sich. Und trotzdem, ich glaube, du wolltest ja auch ein Stück weit drauf hinaus, Micha, hast du ja immer wieder in dieser Saison, wenn man sie jetzt mal isoliert betrachtet und nicht die gesamte Entwicklung oder auch nicht unter Ziegner betrachtet, er hat immer wieder nach Spielen gesagt, und dann habe ich der Mannschaft gesagt, ihr müsst jetzt dranbleiben, ihr müsst jetzt Gas geben, ihr müsst jetzt anders auftreten. Aber irgendwie, auch wenn die Mannschaft nicht gegen den Trainer gespielt hat, das glaube ich nicht, das hat Sebastian Mayer bei Magenta auch nochmal gesagt, ey, für mich Ziegner raus, kein Thema. Trotzdem ist das, was er vermitteln wollte, ja insgesamt, das muss man so sagen, leider nicht angekommen.
Ja, definitiv. Und haben wir auch am Sonntag unter anderem in unserer Sendung schon besprochen. Auf der einen Seite haben wir gerade gesagt, ja, die Ergebnisse sprechen nicht für ihn. Also auch dort, wenn man sich einfach mal vor Augen führt, ja, wir haben den 6. Spieltag und letztes Jahr haben wir uns mit relativ wenig auch schon zufrieden gegeben, aber 4 aus 26, also das muss man sich jetzt einfach mal vor Augen führen, ist ja katastrophal. Aua. Da wärst du ja überall schon auf die Straße gesetzt worden.
Jein.
Größtenteils. Punkt. Und das andere ist, wie gesagt, nochmal den Bezug auf Sonntag, auf unsere Diskussion zu bekommen. Ich fand, es war irgendwann auch ein Stück weit kein klarer Weg mehr zu erkennen. Mhm. Ne? Also du hast auf einmal einen Spieler, der spielt, war weg vom Fenster, Ekene als Beispiel, der wird dann auf einmal hinten rechts eingebunden. Danach die 2 Wochen ist er gar nicht mehr da. Ähnliches Spiel hast du jetzt mit Knoll betrieben. Ne? Also den hast du vor 2 Wochen noch vorne rein eingewechselt.
Und jetzt ist er Innenverteidiger. Dann ist er gewesen.
Innenverteidiger. Vorher hat er 5 Wochen lang gar nicht gespielt. Du wusstest gar nicht, ob der noch im Verein ist.
Ja.
Also es war mir zu viel Harakiri, ne? Und
gut, 6 Spiele, 6 verschiedene Startformationen, auch verletzungsbedingt, aber nicht nur. Das muss man an der Stelle sagen, ne?
Und ich meine jetzt nicht, dass natürlich auch der Fan erwartet nach einer Niederlage, dass auch mal ein Trainer Konsequenzen zieht. Natürlich musst du mal den einen oder anderen reinwerfen. Du musst auch mal was ausprobieren.
Ja.
Du kannst auch mal in einem Spiel so einen Mai vorne reinstellen. Aber das waren so viele Personalien und nochmal auch um in Bezug zum Psychologischen zu schaffen. Ein Spieler wie Marvin Knoll, der hier noch gar nicht Fuß gefasst hat,
ja,
mit dem musst du dich mal unterhalten. Ich meine, dem wird ja jede Woche gezeigt, dass man nicht auf ihn setzt, wurde. So, und dann schmeißt du ihn rein vorne, wo jeder Zuschauer sich schon mehr oder weniger kaputt lacht. Ha, 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 jetzt kommt der hat gar keine Rolle gespielt und jetzt wird er eingewechselt. Und 2 Wochen später wird er in eine Innenverteidigung.
Ja.
Als ob der jetzt die Kohlen aus dem Feuer holt.
Wobei ich muss sagen, sobald Marvin Knoll den Platz betritt, finde ich ihn eigentlich von der Körpersprache her, ne, und wie er dann auftritt, da wirkt er gar nicht so, als wäre er, der ja gar nicht berücksichtigt worden ist. Also hochprofessionell übrigens, was er da macht. Wir hatten ihn auch mal im Podcast tatsächlich und haben mit ihm genau über das geredet. Und ich habe das Gefühl, genau das, was er gesagt hat, nämlich, wenn man gebraucht wird, muss man da sein. Das macht er schon. Aber klar, es hat ein Geschmäckle. Ist ja klar.
Ja, es ist auch so, um vielleicht mal die andere Seite auch mal zu beleuchten. Es ist ja nicht so, dass das Trainerteam Marvin Knoll nach vorne gestellt hat, weil er jetzt irgendwie die Tore schießen sollte, sondern weil Mai sich verletzt hatte,
ja,
in dem Moment. So, und war Mai, ne? Ja, ich glaube schon. Mai kam nach vorne und Knoll musste dann die letzten 10 Minuten noch nach vorne in diesem Spiel damals, wo er als Stürmer eingewechselt wurde. Ich glaube, das war wegen einer Verletzung.
Ja, es war doch Ulm, oder?
Ulm müsste es gewesen sein.
Ja. Und jetzt Mai in den Sturm zu beordern.
Du brauchtest einen Innenverteidiger.
Ja, Punkt 1. Aber Punkt 2, warum nimmst du nicht Sänger als Linksfuß? Warum nimmst du Marvin Knoll? Die Logik erschließt sich mir auch. Du hast deinen Zusammenhalt, deinen Lautsprecher, deinen Organisator hast du in die Sturmspitze gestellt.
Ja.
Marvin Sänger und Tobias Fleckstein sind das nicht.
Absolut nicht.
So, und das war vermutlich die Hoffnung mit Marvin Knoll.
Wie gesagt, ich sehe, dass Marvin Knoll schon versucht zu kommunizieren auf dem Platz, aber ich sehe auch gesehen im Spiel gegen Verl, dass Sebastian Mai, auch wenn er ganz weit nach vorne war, trotzdem die ganze Zeit alles arrangiert hat. Ne?
Ich meine, wir brauchen ja gar nicht darüber reden, dass sich jeder Trainer irgendwelche Gedanken macht. Es wird ja irgendeinen Plan dafür geben. Aber auf der anderen Seite bleiben halt die gewissen Spieler auf der Strecke, weil ein Marvin Sänger in das Innenleben möchte ich jetzt nicht reingeguckt haben, wenn jemand, der vorher gar keine Rolle gespielt hat, dann hier vorgezogen wird, dann ist wieder Marvin Sänger, der hinten dran steht. Ja? Und das Spielchen könntest du mit ganz, ganz vielen einzelnen Leuten spielen und wirft im Endeffekt die Problematik auf, wo wir jetzt quasi auch den Kreis schließen könnten. Ist die Kaderstruktur die richtige? Wurde vernünftig eingekauft? Fehlt es nicht dann doch an Ecken und Enden, ohne jetzt die 2 Verletzungen mal mit rauszunehmen?
Ja, da werden wir gleich auf jeden Fall noch drüber sprechen. Aber ich würde sagen, es wird der Struktur der Folge gut tun, wenn wir dann erstmal über das Signer ausreden und dann vielleicht das diskutieren, was da noch dranhängen müsste, sollte, wird, Fragezeichen.
Ja.
Aber Micha, du hast dich so nach vorne gebeugt.
Ja, ganz kurz als Antwort noch zu dem, was Stefan sagt. Stefan hat ja einen Punkt. Stefan hat ja einen absoluten Punkt damit, dass die Mannschaft verunsichert wird, jeder Einzelne verunsichert wird, wenn er nicht weiß, bin ich heute Tribüne, bin ich Stammspieler, bin ich vorne, bin ich hinten.
Personallotterie, ne?
So, und alle Trainer in den letzten Jahren, inklusive unseres Mentaltrainers, den wir zwischenzeitlich unter Hagen hatten, hatten alle
das... Gibt's den eigentlich noch?
Nicht bei uns.
Wieder.
Alle hatten das Thema Angst.
Ja.
Das Thema Angst spielte auch jetzt gegen Verl wieder eine übergeordnete Rolle. Ja. Du kannst auf der einen Seite sagen, okay, wenn dieser Kader, egal wer jetzt noch dazu kam, egal wer nicht mehr dabei ist, immer noch dieses Angstthema hat, kannst du entweder sagen, ja, was soll der Trainer tun? Aber du kannst auch sagen, du befeuerst solche Angst und Unsicherheit eben genau in dem Moment, wo du mal so, mal so, mal so bist. Ja. Hast du Nachwuchs?
Ja, tatsächlich. Einen ganz kleinen, kurzen.
So, Stefan und ich haben auch Nachwuchs. In dem Moment, wo ein Kind Angst entwickelt vor dem Dreier im Schwimmbad, vor Mitschülern auf dem Klettergerüst, wo auch immer, durch Positivität bei Wiederholung nimmst du Angst. So, das bedeutet, wenn dein Kind merkt, das ist nicht so dramatisch, ich kann das mit Mut nochmal machen, dann verliert es die Angst. Transfer auf eine Fußballmannschaft. Ein Fehler passiert. Leute, es ist egal. Es ist scheißegal. Mach den Fehler nächstes Mal nochmal. Wir bügeln den einfach aus und gewinnen 3-2. So, diese Angst zu nehmen, indem man positiv einwirkt, anstatt in einem Interview oder intern darüber zu sprechen, Leute, wir machen immer die gleichen Fehler, es darf uns nicht passieren.
Ja.
Jürgen Klopp hat mal gesagt, mutig sein ist immer besser als ängstlich sein.
Ja. Auf der anderen Seite, das kannst du deinen Spielern mitgeben und du kannst auch versuchen, geradlinigere Strukturen zu schaffen und zu sagen, Marvin Sänger, du spielst, weil du mein etatmäßiger Innenverteidiger bist. Marvin Knoll, wir finden für dich auch noch eine Lösung. Aber ich glaube, am Ende löst sich die Angst, die sich beim MSV ja jetzt über Spielzeiten manifestiert hat, nur dann
Erfolge.
Auch, wenn du Erfolg hast. Und ihr seht ja am Pferdspiel, ihr seht es auch am Ulm-Spiel ganz gut und ihr seht es auch gegen Regensburg. Ja, der kleinste Misserfolg im Spiel führt dazu, dass diese Angst kollektiv stattfindet.
Es bricht wieder hoch, es bricht aus wieder.
Oh. Ja, ja, aber jetzt haben wir natürlich auch einen Punkt, wenn wir schon beim Thema Angst sind. Ich glaube, das ist ja ein übergeordnetes Thema, gerade für die Leute im Ruhrgebiet. Und jetzt nehmen wir mal den Vergleich von Sebastian May beim Spiel zu vielen, vielen anderen. Mhm. Du kannst ja auch zumindest aus deiner Person heraus versuchen, zumindest Gegenständen gegenüber zu trotzen oder entgegenzuwirken. Mhm. May war ein super Beispiel, mit Sicherheit nicht filigran, mit Sicherheit nicht passtechnisch, außer bei der Einleitung zum zweiten Tor, super.
Außenrisspass.
Aber ich will jetzt mal sagen, der hat sich im wahrsten Sinne des Wortes den A aufgerissen.
Ja, absolut. So.
Und dann gibt es trotzdem noch zu viele Leute, angefangen im Tor, übers Mittelfeld, in der Abwehr, die sind vielleicht nicht gerade frisch in der Birne, die haben vielleicht auch mit sich selber zu kämpfen, aber dann doch das letzte Hemd irgendwie wortwörtlich auf dem Spielfeld zu lassen, nochmal alles reinzuhauen, da rein zu fliegen, du kannst ja Fehler machen, du hast die Kacke am Schuh, meinetwegen, aber sind wir uns doch einig, wenn wir die gesamte Spielzeit betrachten, wenn wir wirklich auch gerade dieses Spiel nehmen, ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit hattest du auch nicht das Gefühl, hey, es läuft alles gegen mich. Ich tue aber auch alles, um da entgegenzuwirken.
Ja. Ich glaube schon, dass sie alles tun wollten. Ich glaube aber, dass sie Angst hatten und dementsprechend die falschen Entscheidungen getroffen haben. Darum geht es
ja. Ja, und dann, das ist ja dann, du steigerst dich ja in die Nummer rein. Wenn du Fehlpass um Fehlpass um Fehlpass spielst, dann baust du ja mit jeder Aktion Selbstbewusstsein ab. Ne? Und ich finde, manchmal dieses Mentale überträgt sich dann ja auch aufs Physische, glaube ich, so ein Stück weit.
Absolut.
Ne? Dass du dann einfach, selbst wenn du wollen würdest, irgendwie irgendwas hängt an dir dran, zieht dir den Akku leer oder so. Ich will denen allen gar nicht vorwerfen, dass die nicht bereit sind zu malochen. Ich glaube, manchmal, also das, die hängen dann einfach irgendwie fest. Und ich muss eine Sache mal klarstellen. Die Angst, die sehe ich nicht nur bei den Jungs auf dem Platz, die spüre ich auch bei mir persönlich, die spüre ich in der gesamten Kurve. Wenn wir vor 5 Jahren ein Gegentor bekommen haben, wurde es dann schlagartig leise? War dann nur noch der Stimmungsblock mit so halbherzigen Trommelaktionen und ein paar leiseren Fangesängen? So, nee.
Ja, es gab eine Trotzreaktion auf den
Gegentor. Dann wurde es nochmal richtig laut im Wedau-Stadion. So, und wenn wir heute ein Gegentor bekommen, Silencer.
Ja, es ist halt um täglich grüßt das Murmeltier, ne? Aber das, Nils, dass du Angst hast, ist auch vollkommen logisch, denn du hast riesengroße Angst, dass wir heute auch wieder bei über 2 Stunden landen, wenn wir zu Gast sind.
Also die Angst ist gar nicht so groß. Da gibt's Schlimmeres.
Aber ein Take noch dazu. Ich habe mich in den letzten 2-3 Wochen extrem viel mit Ehemaligen unterhalten, die mir aber auf der anderen Seite sagen, und ich will jetzt nicht dafür sprechen, um Gottes Willen, ganz im Gegenteil. Wir müssen positiv denken, wir müssen nach vorne schauen.
Total.
Total. Aber wenn du jetzt gerade die Stimmung zum Beispiel ansprichst, ich kann mich an Zeiten vor 10, 20, 30 Jahren erinnern, wenn du da mal ein Spiel verloren hast, das ist ja heutzutage noch human. Da wird ja bei einer Heimniederlage von von einem halben Jahr, da wird mal ansatzweise ein bisschen gepfiffen, hier ein bisschen links, ein bisschen rechts. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht ganz alte Zeiten mit der neumodischen Zeit vergleichen, aber heutzutage kommst du relativ spontan oder relativ gut weg bei all dem Ganzen, ne? Klar, du hast diese Internetgeschichten, da ist immer noch so, auch so ein Stück weit dein eigenes Pflaster. Was gibst du preis? Musst du am nächsten Tag im Movie World fahren, nachdem du 5-0 verloren hast? Mhm. Der MSV, und das ist ja auch mit das Entscheidende, hat ja gerade, wir haben gerade die Statistik gehört, aber gerade zu Hause ist es ja exorbitant katastrophal. Ne?
Ja, also absolut.
Wenn das zumindest irgendwie einigermaßen wäre und du hättest eine Quote von zumindest 50%, wo du zu Hause mal einen abreißt und wo du gewinnst, dann könntest du so vieles ganz einfach wieder übertünchen.
Das stimmt.
Aber ja, gerade mit dieser Heimbilanz.
Aber die Heimbilanz kommt ja eben genau dadurch zustande. Wenn du Angst hast, dann potenziert sich die Angst, absolut, ja, wenn 10.000 Leute absolut hinterher sauer auf dich sind, wenn ein Fehler passiert. Wenn es in, weiß ich nicht, Timbuktu nur 200 hartgesottene Auswärtsfans sind, dann bist du eher psychologisch in der Situation, dass du glaubst, ich kriege eine Belohnung, wenn ich was gut mache.
Ja, ja.
So, und hier kriegst du direkt einen auf die Fresse, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage, in dem Moment, wo du einen Fehler machst von 10.000 Leuten.
Ich diskutiere da seit Jahren mit meinem Vater drüber. Der sagt, das sind Profis,
ja,
die müssen auswärts und zu Hause
gleich gut spielen.
So, und ich sage auch seit Jahren, es sind Fußballprofis, aber es sind halt nun mal Menschen, auch Menschen. So, du schießt 2 Tore, 2-0, die Stimmung ist super, kriegst ein Gegentor, flupp, auf einmal merkst du, oh, da ist viel weniger los auf einmal auf dem
Weg. Aber die Folge kriegt doch bestimmt einen Titel gleich, ne?
Mal gucken,
was wir noch so. Wir müssen auf jeden Fall was mit Angst nehmen. Die Angst geht um an der Wedau oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir so viel über Angst und über Psychologisches gesprochen.
Wir können ja vielleicht auch gleich noch über Hoffnung reden.
Wollte ich gerade sagen, haben wir nachher noch Zeit für Hoffnung, fürs neue Thema, für Engin Vural, für Bayer? Haben wir dafür noch Zeit?
Ja, natürlich reden wir noch drüber. Wir reden hier bei Streifendienst 1902 so lange, wie wir reden. Also wir haben jetzt in der Regel immer gesagt, wir machen so und gucken ungefähr Zielzeit 1 Stunde maximal. Also
da musst du dir andere Leute einladen.
Wir sind da nicht so crazy drauf wie ihr in Pottbolzern, aber ja, ich finde, also ich kann ja euch ja mal kurz eine Zwischenzeit ansagen. Wir haben jetzt 22 Minuten geredet. Ich würde sagen, in dieser Folge ist noch Platz für Hoffnung. Vorher müssen wir aber dann tatsächlich noch über die Entlassung von Thorsten Ziegner reden. Ich meine, Thorsten hat es auch in den Printmedien, in der NRZ zum Beispiel gesagt, Dirk Retzlaff hat darüber geschrieben, dass er schon das Gefühl hatte, er wusste, dass was passieren wird nach diesem Spiel.
Er ist ja nicht blöd, ne? Stimmungen kann man ja schon irgendwo greifen.
Ja.
Und ich möchte an dieser Stelle, hoffentlich finde ich es direkt wieder, ich habe es mir rausgesucht, und zwar gibt es einen Blog, den Zebrastreifen-Blog. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt.
Natürlich.
Selbstverständlich.
Wir wurden sogar schon mal erwähnt, da haben wir uns sehr gefreut, als wir Andreas Rüttgers da hatten.
Den hatten wir aus Gründen nicht da. So, also ich zitiere mal, man ist beim MSV Duisburg von Stimmungen viel abhängiger als andere Vereine. Mit starker konzeptioneller Orientierung oder starken sportlich Verantwortlichen, die ihr Handeln den Zuschauern erklären. Beides führt zu Freiraum gegenüber einem missmutigen Publikum. Beides gibt einem Trainer Zeit, selbst wenn die dann irgendwann auch mal zu Ende ist. So, und ich hatte genau den Eindruck, das habe ich auch vergangenen Sonntag zu Stefan gesagt, ich hatte den Eindruck, und wenn wir jetzt nochmal darüber sprechen, dass die Entscheidung, Ziegner zu entlassen, vor allem auf Vereinsseite Präsidium Ingo Wald lag, vor allem aber nicht bei Ralf Heskamp, dann stellt sich für mich die Frage, beziehungsweise ich stelle die These auf, das habe ich auch Sonntag getan, dass wenn das Publikum Ziege, Ziege skandiert hätte und nicht Ziegner raus, dass diese Entscheidung dann nicht getroffen wäre.
Da kannst du aber mal einen drauf lassen.
So, und da muss ich jetzt aufpassen, dass mir nicht der Kamm schwillt, unabhängig davon, dass die Entscheidung sportlich gesehen vermutlich sehr korrekt ist, ihn jetzt zu entlassen und er das vielleicht mit 3-4 Wochen Abstand auch als richtig akzeptieren wird, ist es die falsche Art und Weise, so etwas zu tun. Denn es ist, wenn du hast gerade gesagt, bei der Punktebilanz, Stefan, wurde oder wird in keinem Verein jemand nicht entlassen. Es gibt Vereine mit starker anderer Herangehensweise. Nehmen wir Freiburg, die mit Christian Streich in den Abstieg gegangen sind und. Das heißt, wenn wir ein stringentes Konzept hätten, hinter dem eine sportliche Führung A steht und B, die dieses Konzept auch gegen schlechte Stimmungen verteidigen kann, kann, dann musst du solche Entscheidungen nicht treffen. A, dieses Konzept erkenne ich nicht. B, ich erkenne keine starke sportliche Führung. C, die sportliche Führung wurde kastriert, indem sie nämlich in dem Moment, wo sie eine Entscheidung treffen musste,
hätte denn es treffen ist
eine,
müssen.
Ja, ja, hätte treffen müssen. Es ist eine sportliche Entscheidung. Ja. Wurde sie komplett enteiert und die Entscheidung, der Sport, der Geschäftsführer Sport darf nicht mehr entscheiden, wer Trainer bleibt und wer nicht.
Ja.
Also für mich, wie lange ist die Laufzeit von Ralf Heskamp, dann ist Feierabend.
Nächstes Jahr.
Ich wollte gerade sagen.
Feierabend.
Nächstes
Jahr. Das ist ja auch die kuriose Geschichte.
Wir wollen 2025 aufsteigen, aber wir geben nur Verträge bis 2025.
Ja, genau.
Habe ich mir auch gedacht.
Aber ich muss trotzdem nochmal darauf antworten, ganz kurz. Und zwar, dass wir auf der einen Seite wahrscheinlich dieses hausgemachte Problem jetzt gerade alle entdecken und sehen. Du hast die sportliche Führung, du hast ein Management dahinter und du hast die Mannschaft. Also du hast wahrscheinlich wie in einer Firma hast du mehrere Abteilungen und du hast nicht das Gefühl, dass sie Hand in Hand arbeiten, sondern dass da irgendwie jeder so ein bisschen was dazu tut. Mhm. Auf der anderen Seite hattest du in den vergangenen Monaten, und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, aber hattest du auch noch gewisse Sponsoren und du hattest vielleicht irgendwelche Geldgeber, die haben dann nochmal ganz andere Privilegien und, und. Jetzt muss ich auf der anderen Seite bei Micha nochmal ein bisschen dazwischengrätschen, denn ja, du kannst Vergleiche auch zu anderen Vereinen ziehen. Ich tue mich da immer generell so ein bisschen schwer mit vielleicht positiv hervorgehobenen Beispielen, weil klar, Freiburg ist ein romantisches Beispiel in der Bundesliga.
Heidenheim,
Darmstadt.
Union Berlin war vor Zeiten in der Oberliga.
So, aber für mich liegt das Problem ja jetzt nicht nur, hey, der hat jetzt mal einen schlechten Saisonstart hingelegt, sondern ich habe ja vorhin gesagt, wir haben uns auch alle so ein Stück weit, auch letztes Jahr schon so, nicht von ihm, nicht als Mensch, von ihm und als Trainer, aber vom MSV, von der Gesamtsituation ein bisschen blenden lassen, weil ja, es ist letztes Jahr ein bisschen besser gelaufen als wie vor zwei Jahren. Aber wir sind in Oberhausen im Pokal ausgeschieden. Oh. Wir haben uns nicht für den DFB-Pokal qualifiziert. Wir sind Zwölfter geworden. Wir haben das letzte Saisonspiel, glaube ich, verloren. Wir haben eine katastrophale Heimbilanz hingelegt, auch letztes Jahr.
Absolut.
Mit anderen Worten, es war ja jetzt nicht so, oh, anderthalb Jahre war Thorsten Ziegner da, das erste Jahr war super, er hat ein geiles Konzept und jetzt war nur der Start schlecht.
Aber der Unterschied ist ja jetzt nochmal, dass du jetzt Heskamp voll in der Verantwortung hast. Ja, vor der Saison konnte Ralf Heskamp noch sagen, so, ich hatte ja gar nicht die Möglichkeit, meinen Kader der Träume zu gestalten. Und das ist ja jetzt der große Unterschied. Das, was wir jetzt gesehen haben in den ersten sechs Spielen, war ein Produkt von Heskamp und Ziegner. Reines Produkt von Heskamp und Ziegner.
Also zumindest hat dieses Produkt sehr, sehr viele mehr Anzeichen von Ziegner und Heskamp. Es gibt immer noch Leute in diesem Kader, die mit Heskamp und Ziegner nichts zu tun haben.
Ne? Ja gut, aber da wurde
darf
ja entschieden.
Alles gut, aber ich an der Stelle möchte das Doppelkampf-Thema rausholen.
Ich möchte, oh. Nein, lass uns mit, wir haben hier so oft schon in diesem Podcast
über. Ja, aber wenn wir vielleicht gleich zwischen, ich sag mal, zwischen Wural, Hagen, Schmidt, da kommt das Thema Doppelkampf ganz kurz nochmal auf vielleicht. Stefan, wir müssen aufpassen, dass wir nicht aneinander vorbeisprechen, denn die Tatsache, dass wir im Niederrhein-Pokal rausgeflogen sind, eine katastrophale Bilanz haben, keine Entwicklung sportlich sehen, die spricht dafür, Ziegner zu entlassen. Da sind wir uns auch alle einig. Das habe ich ja gar nicht, ich habe dem ja gar nicht widersprochen. Mhm. Ich habe nur gesagt, dass wir keine klare sportliche Führung haben und die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden, einfach nicht korrekt sind. In dem Moment, ich setze mich hier nicht hin und sage, ich habe mehr sportliche Kompetenz als Ingo Wald, aber dadurch, dass ich vielleicht einmal die Woche mir das Training anschaue, habe ich deutlich besseren Einblick über die Arbeit oder in die Arbeit von Thorsten Ziegner als der Präsident des Vereins.
Dein Punkt ist ja auch ein ganz anderer eigentlich, wenn man den jetzt nochmal runterbricht. Warum entscheidet der Vorstand über genau. den Geschäftsführer Sport hinweg.
Genau. Stefan ist Abteilungsleiter. Wenn Stefan einen Mitarbeiter hat, über den man vielleicht diskutieren kann und Stefan sagt zu seinem Chef, den behalten wir. Ich gehe das mit dem, ich bringe den was bei, den behalten wir. Und dann sagt Stefans Chef, der den noch nie arbeiten hat sehen, der nur das Ergebnis seiner Arbeit auf dem Zettel gesehen hat, der hat noch nie gesehen, wie der am Schreibtisch sitzt und tippert. Und dann sagt er, Herr Sander, wir nehmen den raus. Und dann sitzt der Stefan da und denkt sich, warum bin ich hier Abteilungsleiter?
Ist ein Punkt und ist ein Punkt der Wahrheit mit Sicherheit, da gebe ich dir auch vollkommen recht. Am Ende ist es, glaube ich, wirklich so, dass das Ergebnis natürlich aber auch wie in einem Unternehmen ausschlaggebend ist. Und wenn das mein Vorgesetzter, um das Ding jetzt rund zu machen, machen würde, wäre es mit Sicherheit, er übergeht den direkten darunter gestellten. Aber ja, ist, glaube ich, so auch eine Entscheidungsgeschichte, auf die Ergebnisse bezogen.
Ich glaube, am Ende sind wir drei uns auch einig, dass die Entscheidung jetzt unabdingbar war. Können wir das so?
Also ich kenne niemanden und ich bin auch nach wie vor der festen Überzeugung persönlich, dass es die richtige Entscheidung war. Ich kenne auch niemanden, der sagt, das wird uns noch auf die Füße fallen. Das ist die richtige Entscheidung gewesen. Du hast dich da in einer Sackgasse befunden und das aufzuhalten ist richtig. Ne? Aber wie die Kompetenzen verteilt sind, wer da über welchen Kopf hinweg entscheidet, das ist ein Punkt, da kann man drüber diskutieren. Genauso wie du natürlich jetzt auch drüber diskutieren musst und darfst, ob Ralf Heskamp der Richtige. Ich will jetzt hier überhaupt nicht die Vision 2025 aufmachen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf.
Du, Tim.
Was denn, Nils?
Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
Jo, ich hab ja auch schon Rücken von dem ollen Stuhl, Mensch.
Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl.
Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl?
Das ist doch klar.
Ja?
Ja.
Und wo?
Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
Bei Bürosysteme Lilienthal?
Ja, bei Bürosysteme Lilienthal.
Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung.
Bürotechnik ist kein Verbrechen.
Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal.
Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.
Aber ein Teil der Wahrheit zu der sportlichen Situation, in der wir uns jetzt befinden, ist halt nun mal auch, dass Pascal Köpke nicht funktioniert, dass Alexander Esswein nicht funktioniert, Tim Köter war jetzt ein Glücksgriff. Aber das, was uns da als Edeltransfer verkauft wurde, zündet auf dem Platz noch gar nicht. Und das ist definitiv die Verantwortung von Ralf Heskamp. Da kann Thorsten Ziegner nichts machen. Oder konnte.
Ich denke, dass es eine Entscheidung von beiden war. Die Spieler, die jetzt da sind, sind...
Gut, aber ja, Heskamp ist verantwortlich.
Korrekt. Und ich bin auch bei dir, dass die nicht funktionieren teilweise. Das Einzige, was ich auch immer wieder sage, um das wirklich zu 100% Heskamp und Ziegner zuzuschreiben, hätte man noch ein bisschen warten müssen. Es ist richtig, ihn jetzt rauszunehmen, Ziege, alles gut. Aber um die Entwicklung von einem Esswein und einem Köpke wirklich beurteilen zu können, brauchen wir noch ein bisschen Zeit. Sie kamen beide sehr, sehr spät und so weiter. Ne? Und die Tatsache, dass du Esswein und Köpke verpflichtest. Wann haben wir Esswein verpflichtet? So, der ist halt kurz vor Transferschluss gekommen.
Absolut.
Punkt 1, es war nicht die erste Wahl, denn die erste Wahl haben wir nicht bekommen, weil das Geld noch nicht da war.
Ja.
Punkt 2, du hast eben Esswein bekommen. Ja, warum denn? Weil ihn zu dem Zeitpunkt kein anderer mehr wollte.
Ja.
So, das heißt, es ist ja die Entscheidung von Heskamp und Ziegner, Esswein zu verpflichten, aber ausschlaggebend dafür, da spielen andere Dinge rein. Und dann fehlt die Vorbereitung. Der Junge, der war einen Monat oder 5 Wochen lang, war der zu Hause auf der Yogamatte, als alle anderen schon im Training waren. Der war seit dem 30.06. komplett vereinslos. So, das heißt, der hat irgendwie 5 Wochen lang nichts gemacht. Mhm. Und von dem jetzt zu erwarten, dass der sofort so funktioniert wie unser One-Trick-Pony Moritz Stoppelkamp damals, das ist halt einfach nicht zu erwarten. Ja.
Und aber du musst vielleicht auch noch fairerweise, das sei an der Stelle erwähnt, sagen, dass es natürlich auch schon im Trainingslager selbst Probleme gab, dass man da viele Sachen in der Offensive nicht testen konnte, eben weil dir die Offensivspieler ausgefallen
sind. Köpke auch verletzt wurde, genau. Ja. Und
Benjamin Giert
auch, ganz genau.
Aber man stellt sich vor, das wäre die Transferpolitik von Ivo Grilic gewesen, dann wäre ja aber richtig Feuer unterm Dach und ähnelt ja schon so der ganzen Geschichte so ein Stück weit. Ne? Also es wären Namen verpflichtet, die im Endeffekt nicht funktionieren, auch das gab es, aber mit dem Unterschied, ihr könnt mich gerne korrigieren, dass die teilweise schon immer ein paar Wochen eher am Start waren. Ne? Also so.
Ja, da gab es ja auch so noch Sponsoren, die gesagt haben, komm, wir geben dir die Kohle.
Okay.
Das ist aber so auch zum Teil
Schluss,
der Wahrheit.
Ja. So zum Schluss kamen die meistens bei Ivo nicht. Da hattest du das Gefühl, der präsentiert da irgendwie zumindest jede Woche mal 2. Dann hast du sie relativ beieinander. Und das andere ist, ich habe immer so das Gefühl, es wird sich auch pro Situation irgendwie alles so ein Stück weit zurechtgelegt. Ich kann mich noch an den Tag von Alexander Esswein erinnern, wo er vorgestellt wurde.
Da
wurde gesagt, boah, der ist ja voll im Saft. Also
Feuerwerk in den sozialen Medien.
Ja, aber auch vom Trainerteam gesagt, ja, den kann ich problemlos bringen. Der ist ja gut austrainiert, der sieht super aus und. Ja. Und jetzt sagt man... Das
ist ein hübscher Kerl.
Ja, ich meine, mit gut trainiert, meine ich natürlich. Und jetzt sagt
deswegen
man natürlich...
Deswegen ist der Fälscher bei uns.
Jetzt sagt man natürlich, nach 6 Spielen wurde gar nicht funktioniert. Ja, der ist ja später zugekommen und das ist genau der Punkt. Mhm. Klar ist es beim MSV immer auf die Kohle bezogen, extrem schwierig. Ja? Du musst halt gucken, wie du das zusammenziehst. Die Fans tun ihren Teil dazu bei.
Ja.
Auf der anderen Seite, es ist bei einem Drittligisten wie dem MSV Duisburg natürlich nicht ganz so einfach. Und da kommt halt der Sportdirektor ins Spiel. Ja, ich habe letztens gesagt, ja, du musst ja auch nicht nur immer die Rosinen wie ein Hetwa und ein Janda verkaufen, sondern versuch doch irgendwie mal ansatzweise überhaupt so Leute wie Fälscher oder Knoll, die gar keine Rolle spielen, versuchen von der Paywall zu bekommen. Ja. Da habe ich immer das Gefühl, nee, das ist selbstverständlich. Die anderthalb Jahre, die sitzen wir jetzt nur aus. Ja. Da würde ich mir wünschen, da bist du ein guter Mann. Wenn du irgendwelche Lösungen findest, Gembalis, ich meine, wird Vertrag aufgelöst irgendwann mal, nachdem es nichts mehr bringt. Und genauso im Umkehrschluss wünsche ich mir das auch bei den Neuverpflichtungen, weil Esswein und Köpke beispielsweise verdienen ja jetzt wahrscheinlich auch nicht irgendwie nur ein paar Brötchen, sondern dann musst du auch mal in der Regionalliga gucken. Wir haben so viele tolle Spieler, wir haben so viele tolle Vereine auch. Ja, und dann bedienen wir uns jedes Mal nur in der Regionalliga Nord. Auf einmal. Da kommt ein König, da kommt ein Müller, aber in der West gibt's nichts. Also ist ein bisschen manchmal
mehr. Aber um das einmal abzubinden und jetzt gleich das Kapitel Hoffnung zu öffnen. Wir sind uns einig.
Wir sind auf dem Weg.
Wir sind uns einig, dass man nach sechs Spieltagen jetzt noch nicht schreien muss, Heskamp raus. Aber wenn die Neuzugänge und alle Argumente, die ihr gerade genannt habt, sind richtig und gut. Köpke im Trainingslager verletzt, Esswein später zugekommen. Wenn die in den nächsten 5 bis 10 Spieltagen nicht zünden, dann muss es zwangsläufig auch für Ralf Heskamp.
Aber dann sage ich dir, haben wir ein ganz anderes Problem. Wenn die jetzt in den nächsten 5 bis 10 Spieltagen nicht zünden, und das wäre ja das absolute Horrorszenario, weil ich sag mal so, wir können uns ja auch Verl und Ulm und Freiburg 2, die können wir uns jetzt hier alle noch schön reden, weil was sie für einen attraktiven, erfrischenden Fußball spielen. Mhm. Aber die tollen, großen Gegner, die kommen ja jetzt erstmal. Ne? Es wird ja jetzt schwieriger. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und wenn in 5 bis 10 Wochen diese Spieler nicht funktionieren, dann kannst du ja ausrechnen, wo wir dann stehen. Und dann brennt ja richtig der Baum. Dann wird nicht nur einmal gepfiffen, dann geht's ja richtig zur Sache.
Ja. Also wenn wir jetzt
also es ist kein Aufruf, ne, an die Leute.
Ja, aber es wäre Realität. Ne? Aber wie gesagt, ich bin bei euch, es ist zu früh zu sagen, Ralf Heskamp, alles auch deine Schuld, weil man natürlich auch den Leuten Zeit geben muss. Aber irgendwann ist der Punkt, wo man sagt, jo Ralf, der geht auf deine Kappe.
Ja, unabhängig davon würde ich mal hier eine These in den Raum stellen. Aufgrund der Konstellation Ralf Heskamp, Ingo Wald, Präsidium, man wird überstimmt und so weiter. Der Vertrag von Ralf Heskamp endet nach dieser Saison.
Absolut.
Es ist ein unglaublich ungünstiger Zeitpunkt, am 30.06. einen Sportdirektor zu tauschen. So, das heißt, sind wir uns einig, dass Ingo Wald über den 30.06. hinaus nicht mit Ralf Heskamp arbeiten wird? Ich vermute schon. Punkt 2, ja, dann ist es alternativlos, unabhängig davon, wie die Spiele sich entwickeln, wie die Spieler sich entwickeln, ist es alternativlos, dann musst du früher reagieren, um einen Sportdirektor zu installieren, also einen Geschäftsführer Sport von mir aus neuen zu installieren, der dann bei 17 auslaufenden Verträgen mit einem Trainerteam gemeinsam eine neue Mannschaft aufbaut. Du kannst ja nicht Ralf Heskamp eine Mannschaft aufbauen lassen, um dann den nächsten Sportdirektor da sitzen zu haben, der für die nächsten 24 Monate überhaupt nichts dafür kann, was passiert, weil er die Mannschaft überhaupt gar nicht zusammengestellt hat.
Ja, ja.
Ne? Und wenn wir jetzt schon beim Thema Wural wären, hätte ich jetzt auch gesagt, ist mir scheißegal, ob die Spieler, die man verpflichtet hat, funktionieren. Wir haben 25 Spieler, dann lass andere spielen. Dann von mir aus, wenn Köter nicht funktioniert, muss Baran spielen. Wenn Esswein nicht funktioniert, dann ist Köpke von mir aus, Kölle von mir aus hoffentlich bald wieder fit.
Ja.
Also das ist mir vollkommen Wumpe, wer da funktioniert. Deswegen, wenn wir jetzt gleich die Kurve Richtung Hoffnung kriegen, ich glaube, Engin Wural ist das relativ egal, wer.
Lasst uns über Engin Wural reden. MSV U19-Coach, nominiert übrigens zum Trainer des Jahres, wird jetzt November, findet die Sportschau in Duisburg statt. Geht gerne auf radioduisburg.de und stimmt auch ab bei der Sportlerwahl, Kategorie Sportler, Sportlerin, Mannschaft und Trainer des Jahres. Wie gesagt, Engin Wural nominiert als MSV U19-Coach und jetzt, und es gibt Leute, die haben das schon lange gefordert, MSV Head Coach. Interimslösung oder nicht, das steht nicht fest.
Ja, also machen wir uns nichts vor, so wie es auch kommuniziert wurde, hängt wahrscheinlich jetzt auch vom da sind wir wieder beim Ergebnis, Fußball ist ein Ergebnissport, aber auf der anderen Seite auch so ein Stück weit die Art und Weise, wie man dann das Ganze begegnet. Ne? Also ich sag mal so, heißt ja jetzt nicht, dass er unbedingt zwangsweise in Köln 3-0 gewinnen muss am Wochenende, ne, mit einem positiven Auftritt, mit einer guten Herangehensweise, mit einer guten Einstellung, mit einem guten Ding zum Spiel und du holst da unterm Strich ein 1-1, ein 2-2, kannst es ja auch schon mal in die positive Richtung kippen. Mhm. Und demnach finde ich das generell gar nicht so verkehrt als MSV oder aus MSV-Sicht, sich da jetzt noch ein paar Optionen offen zu halten. Weil wenn du dich jetzt komplett festlegst und einem Mann natürlich auf der einen Seite das Vertrauen aussprichst und der Mannschaft gegenüber auch zeigst, ja gut, das hat jetzt Signal, das hat jetzt Wirkung, das könnte natürlich in die positive Richtung laufen. Auf der anderen Seite ist man vielleicht noch so ein Stück weit, dass man sich nicht einig ist, dass auch vielleicht verschiedene, wir haben ja gerade gehört, Gremien und Sportdirektor, dass man da unterschiedlicher Auffassung ist. Dass man vielleicht auch noch mit Hagen Schmidt so ein bisschen gebrandmarkt ist. Oder aber vielleicht im Hintergrund auch irgendwelche Kandidaten. Ich habe ja gehört, Ralf Hirschkamp hat irgendwie 100, 200 Anfragen jetzt gerade bekommen von Managern, die ihren Trainer dort parken wollen beim MSV.
Vom VfL Weder oder was? Kreisliga
C, nee, also, Kreisliga B. Arbeitslose Trainer, die im Moment dann natürlich einen Trainerposten suchen.
Ich habe ja. Gino, glaube ich, auch gesehen.
Gino Lettieri, der wäre so einer, ganz genau. Nein, aber Spaß beiseite. Und,
Leute, macht mich nicht fertig hier heute.
Ich glaube auf der anderen Seite, dass es natürlich auch für die Fans jetzt gerade ein Mann mit Signalwirkung ist. Mhm. Er kommt aus Duisburg, hat sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Er weiß, wie es ist. Der MSV hat ja auch das ein oder andere Talent am Start, ja. Mit den Leuten umzugehen.
Das ist ja auch ein Leckerchen jetzt, ne? Also, wir sind beim Thema Hoffnung. Wir haben jetzt einen Mann an der Seitenlinie der Profimannschaft, der viele Jungs aus dem Kader einfach kennt und ja mit groß gemacht hat.
Ja, das ist mir viel lieber. Der Ansatz ist mir viel lieber, weil wir sind schon wieder bei Emotionen. Wir sind schon wieder bei einem Ansatz, jetzt zählt nur das Ergebnis, jetzt müssen wir erstmal diese drei Spiele positiv bestreiten. Ja. Und wenn das nicht funktioniert, müssen wir uns nochmal einen anderen Trainer suchen.
Ja.
What? Was?
Das hat ja in den letzten Jahren sehr gut funktioniert.
Ja, sorry. Erstens, warum? Welchen Sinn hat diese Aussage? Wenn du dich dafür entscheidest, jetzt Engin Vural an die Seitenlinie zu stellen, dann hast du ihn dir häufig angeguckt in den letzten 9 Jahren und dann siehst du, das ist ein Trainer mit Konzept, der bringt uns weiter.
Ja.
Und dann ist er aber nicht zu bewerten nach einem Auswärtsspiel in Köln, nach einem Auswärtsspiel in Dortmund und nach einem Heimspiel gegen Preußen Münster. Da kannst du dann von mir aus bewerten, ob die Mannschaft ihm folgt. Dazu müsstest du dich aber auch mal an die Trainingsseite stellen und gucken, wie er die Ansprache führt an die Mannschaft. Ich war jetzt zweimal da. Ich war Montag da und ich war heute da. Wir haben Mittwoch, wo wir aufzeichnen. Ich kann beurteilen, wie er mit der Mannschaft spricht. Ich habe Ingo Wald noch nicht einmal gesehen. So, das heißt, wir werden wieder eine Entscheidung treffen aus der Emotion heraus und nicht, weil wir sagen, wisst ihr was? Wir haben jetzt einen Engin Vural mit Konzept und wir haben noch einen gestandenen Profi, der auch den Fußballlehrer nächstes Jahr vielleicht macht mit Branimir Bajic. Den stellen wir ihm an die Seite.
Ja.
Und mit diesem Team gehen wir in die Zukunft, weil wir 2025 aufsteigen wollen.
Stefan, du zuckst.
Ernsthaft? Sehe ich sogar in dem Fall. Und das ist das Gute bei uns
beiden. Ja, total.
Wir vertragen uns immer. Aber wir sind
auch. Aber du verbrennst dir doch Engin Vural komplett, wenn du den jetzt nach 2 schlechten Spielen oder schlechten Ergebnissen, die Mannschaft bemüht sich, die Mannschaft setzt um, was er macht, aber du verlierst die Spiele
Ja. Und
dann nimmst du dir den wieder raus, du verbrennst dir Engin Vural komplett. Eigentlich müssten wir doch mal froh sein, dass wir nach Gino Lettieri, nach Pavel Dotschev und so weiter einen Trainer haben, dem wir ein Konzeptfußball zuschreiben würden. Und jetzt kommen viele wieder und sagen, ja, hatten wir mit Hagen Schmidt auch. Ein Jugendtrainer ist nicht gleich bla bla bla. So. Aber Ja. Erstens hat Engin Vural viele dieser Spieler bereits in seiner Mannschaft gehabt als Trainer.
Stimmt.
So, zweitens, Hagen Schmidt, die Mannschaft. Hagen Schmidt hat gespielt mit einer Abwehr am Anfang, Welkow und Volkmar, dann hat er Gembalis in der Innenverteidigung, hat frei zurückziehen müssen, hat über außen gespielt mit Adjani auf der einen Seite und hat noch mit Aziz Buhadus und Moritz Stoppelkamp und allen, wie sie da zusammengewirkt haben, eine sehr, sehr schwierige Kabine gehabt. Zusätzlich war, und da habe ich mich gerade falsch ausgedrückt, mit One Trick Pony meinte ich die Mannschaft unter Moritz Stoppelkamp, weil wir durch die Stärke von Moritz Stoppelkamp im Prinzip jahrelang ein One Trick Pony waren und jetzt das Ganze mal so ein bisschen breiter machen müssen. So, und das hatte alles, diese ganzen Probleme hatte Hagen Schmidt. Diese ganzen Probleme hat Engin Vural alle nicht. Der hat ganz viele junge Spieler. Der hat, wenn man Ziege glaubt, eine sehr, sehr gute Kabine. So, und wenn er jetzt klar ist, wenn er jetzt sieht im Training, ey, der Castaneda, den lasse ich spielen, den Bakker setze ich auf die Bank. Ey, der Philipp König, der trifft im Training, der trifft ja alles. Ja, dann spielt er. Und nicht der Benny Giert. Wenn er die Klarheit hat, dann lasst ihn machen. Und dann ist es Wurst, ob er mal eine Jugend trainiert hat und jetzt zum ersten Mal die Erwachsenen trainiert. Jeder erfolgreiche Trainer, über den wir im Moment sprechen, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel, die kommen direkt aus der Jugend. Klopp kam sogar direkt als Spieler aus der gleichen Mannschaft. Es geht nicht um die Qualität von Klopp und Tuchel, die ich hier vergleichen möchte mit Wural. Es geht um die Tatsache, dass jemand, der Jugendtrainer war, nicht per se eine schlechte Ansprache Erwachsenen gegenüber haben muss.
Das ist aber immer die Gefahr oder die Befürchtung,
die du aber auch bei Erwachsenentrainern. Gino Lettieri hat doch keine Ansprache.
Können wir ja nicht über Gino Lettieri reden.
Ja, Pavel Dotschev hatte keinen Plan.
Ja.
So, die Sicherheit hast du doch bei keinem Trainer, es sei denn, du guckst dir einen Trainer sehr, sehr lange an, ey, stopp mal, das konntest du ja 9 Jahre machen mit Engin Wural.
Stefan, du versuchst die ganze Zeit reinzugrätschen.
Ich habe ein Problem. Und zwar grundsätzlich ist das, was der Michael gesagt hat, so für sich selber daherstehend. Richtig, vollkommen. Da würde ich unterschreiben. Das Problem auf der anderen Seite ist, und ich glaube, das ist, wie gesagt, wir reden über den 6. Spieltag. Wir haben draußen sehr, sehr schönes Wetter heute, übrigens in Duisburg. Ja, also relativ nah in der oder früh in der Saison. Das Problem ist, es ist 12:01 und jetzt habe ich gerade gehört, auch jetzt schon am 6. Spieltag, ich sag's euch, das Problem ist, was der Michael gesagt hat, Konzept und Plan und das ist überhaupt in der jetzigen, schon jetzt für mich persönlich, ist es gar nicht so, ey, ich denke jetzt für in einem Jahr und ich entwickle den und den, die müssen jetzt ab sofort irgendwie funktionieren. Wir merken gerade, wir sind tief in der Scheiße,
auf Deutsch gesagt. Stimmt dir keiner nicht zu.
Genau.
Stimmen wir dir alle zu.
Ja, und für mich geht's dann wirklich darum, natürlich bewerte ich dann und deswegen finde ich das ganz gut, auch das muss man mal fairerweise dazu sagen, ich glaube, das ist auch irgendwie dann trotzdem die Aufgabe von dem Ingo Wald als Beispiel, übergeordnetes Gremium, dass er dann trotzdem sich die Freiheit rausnimmt, auch in 3 Wochen oder in 3 Spielen nochmal zu beurteilen, wenn die 3 Spiele jetzt alle verloren gehen, da interessiert mich ja kein Konzept von Engin Wural und wie er trainieren lässt, sondern wenn jetzt 3 Niederlagen kommen, mit jeweils 2-3-0, ja, dann sehe ich doch, okay, der hat ein geiles Konzept, aber es funktioniert nicht und dann halte ich mir das nochmal offen, weil am Ende reden wir hier locker flockig über so eine Situation, aber entscheiden müssen die Verantwortlichen das. Und das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Druck, egal wie wir sagen, ach, Konzept und ist schön und wir verstehen das nicht. Nein, das ist ja deren Laden und er ist verantwortlich dafür, hauptverantwortlich und er muss es entscheiden. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass man sich das gerne noch offen hält.
Ich habe dir auch nicht widersprechen wollen in dem Sinne, dass man ihm jetzt da einen 3-Jahres-Vertrag hinlegen muss. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, auch hier wieder die Art und Weise, warum man eine Entscheidung trifft. Wenn du nach 3 Spielen das Gefühl hast, Engin Wural ist der Falsche, dann musst du natürlich die Möglichkeit haben, ihn wieder rauszunehmen. Aber dann beurteile es bitte breit.
Ja,
guck dir an, wie er erreicht, er ist er, wir haben im Podcast, haben wir solche Namen wie Antwerpen oder sonst was gehabt, ja, wo du sagst, du musst dieses Team jetzt hart rannehmen. Ey, wer sagt denn, dass das der Wural nicht kann?
Aber so, Michael, du musst es einfach nur beurteilen. Es gibt einen Unterschied. Er wird ja jetzt nicht beispielsweise nach 3 Spielen mit einem langfristigen Vertrag wieder vor die Tür gesetzt, sondern man hat es in dem Fall, finde ich, als MSV Duisburg sogar einigermaßen gut kommuniziert. Man hat gesagt, übergangsweise ist es das jetzt erstmal, genau in diesem Gespann. Das heißt, es wurde ja gar nicht ausgerufen, ja, 3, 4, 5 Jahre oder Monate, sondern wir gucken jetzt erstmal, gucken mal, wie das Ganze angenommen wird, wie es harmoniert, wie es zusammenfindet und dann entscheiden wir nochmal neu.
Aber wir können uns doch darauf einigen und das passt das ja zu deinen Ausführungen, Michael. Das ist doch vollkommen in Ordnung, dass man das genauso macht. Also du musst dir das jetzt offen halten.
Klar.
Weil wenn du dir jetzt einen Engin Wural, nicht despektierlich gemeint, ans Bein bindest und wir haben hier Gino Lettieri-mäßige Zustände,
genau.
3 Spiele lang,
genau.
Dann hast du richtig gelitten
Korrekt.
Als Verein. Dann hast du aber als Ingo Wald richtig gelitten, weil dann ist es das eigentlich für dich gewesen.
Ja.
Ne? Ich glaube, wir reden vielleicht ein bisschen aneinander vorbei, weil ja, eigentlich sind wir uns einig.
Wir sind uns alle 3 einig. Es geht nur darum, dass man es nicht anhand eines 2-0 in Köln entscheiden kann, dass der falsche Trainer ist. Das ist das, was ich hier in den Raum werfe.
So, du warst beim Training. Ich möchte noch mal ganz kurz über was anderes sprechen. Du hast also schon ein bisschen was von ihm mitbekommen. Für uns Medienvertreter geht's ja morgen. Wir zeichnen, du hast es gerade schon gesagt, Stefan, heute am Mittwoch auf, morgen früh zum ersten Mal auf Tuchfühlung mit ihm. Dann wird er nämlich der Presse vorgestellt. Machen wir natürlich bei Radio Duisburg auch was zu. Ich habe ihn so, aber ich habe noch kein Wort mit Engin Wural gewechselt. Dementsprechend, du hast wenigstens schon mal ein bisschen was gesehen von ihm. Berichte mal bitte, Micha.
Also ich habe bei uns in der Sendung schon gesagt, ich habe vor wann hatten wir Probleme mit Standardsituationen?
Ja, okay, das eigentlich immer.
Eigentlich immer, deswegen hilft
seit
mir das
1902.
Nicht. Ich sag mal, irgendwann vor ein paar Monaten habe ich mich mal nach dem Training kurz mit Engin Wural, der lief dann da vorbei, habe ich mich mit ihm über das Verteidigen von Standardsituationen unterhalten. Thema Raumdeckung, Manndeckung.
Ja.
Mehr habe ich mit Engin Wural noch nie über Fußball gesprochen.
Okay.
So. Und habe aber jetzt beim Training zumindest das Gefühl, er hat eine wenig Laberei, kurze, klare Ansprache. Aber, und die Hörerinnen und Hörer werden es wissen, Donnerstag und Freitag ist Training ohne Zuschauer. Ich glaube, die Dinge, die wirklich wichtig werden für Köln, die konnte ich noch nicht sehen. Hm. Ne, also du hast schon gesehen, Bayer hat das und das gemacht, Sydney Sam hat das gemacht und auf der anderen Seite hat Engin Wural das gemacht und Boyke sowieso mit seinen im Moment nur beiden Torhütern. Es war sehr strukturiert, sehr klar. Neue Übungen, alles gut und du merkst natürlich, die Sinne sind wieder geschärft, weil es eben wieder was Neues ist, jeder bewirbt sich neu. Du hast, wenn wir jetzt die Namen, die ich gerade in den Raum geworfen habe, Philipp König oder Marvin Knoll oder wer auch immer, du hast das Gefühl, die glauben wieder dran, dass es bei Null losgeht. Du wusstest als Philipp König vermutlich in den letzten Monaten, das wird nicht wirklich mehr viel hier, die wollten mich ja schon loswerden in die vierte Liga nach Erfurt.
Ja.
Dementsprechend ist der jetzt wieder mutiger, so glaubt wieder mehr dran, dass er vielleicht spielen könnte. Ich glaube, das ist unabhängig davon, wer da auf dem Platz als Trainer steht, immer etwas Positives.
Trainerwechselmomentum haben wir es hier mal.
So, das Momentum ist halt, ne, die Sinne werden geschärft und jeder bewirbt sich auch nochmal neu, ne?
Ja.
So, du hast das Gefühl, dass da eine Grätsche mehr ausgepackt wird von einem, von einer, wie sagt man neudeutsch so schön, Holding Six. Dann grätscht der Backer halt irgendwie am Montag beim Training irgendwie dreimal mehr, als ich das in den letzten Trainings gesehen habe, weil du das Gefühl hast, da wird sich wieder beworben. So,
ne? Dürfte eigentlich ja gar nicht so sein, aber es ist Realität.
Es ist halt, und du hast es gerade schon mal irgendwann in einem anderen Thema gesagt, es sind Menschen und in dem Moment schärft ein neues Gesicht und hier sind es ja jetzt gleich zwei neue Gesichter, die schärfen dann die Sinne. Mehr kann ich noch gar nicht wirklich sagen. Klare Ansprache, kurze Ansprache. Er klatscht besser als Lucien Favre, das kann ich auch sagen. Das hat man auch gesehen. Man hat das Gefühl, dass alle vier Trainer sich einbringen, sehr, sehr stark einbringen. Sydney Sam hat mehr zu tun, habe ich das Gefühl. Unter Ziege hat er sehr, sehr viel mehr beobachtet. Das Gleiche gilt auch für Philipp Klug, der auch mehr agiert. Und Bayer, ja, keine Frage, Bayer ist Bayer. Liebe geht raus.
Es wird sich jetzt, also normalerweise analysieren wir in den Folgen auch noch den kommenden Gegner. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns das heute schenken, weil der kommende Gegner eigentlich relativ Wumpe ist.
Ja.
Das ist natürlich erstmal faktisch nicht richtig, aber wir müssen hier auf uns gucken und das Einzige, was zählt, ist, dass du ich will jetzt nicht sagen, dass du spürst, dass der Reset-Knopf gedrückt worden ist, sondern dass der Wille, der unbedingte Wille zum Turnaround da ist. Und wir lassen uns da gerne von Engin Wural verzaubern und gerne was zeigen von der Mannschaft am Samstag um 14 Uhr gegen Viktoria Köln. Micha Stefan, ist euch das genug Hoffnung gewesen? Wir haben es ja noch irgendwie geschafft, das unterzubringen.
Ja, Hoffnung oder Positivität. So, wir sind ja alle drei, wie wir hier sitzen, mit Tim sind wir vier, sind wir mit unserer Reichweite ja auch irgendwo in einer Verantwortung. Mhm. Und ich sehe es grundsätzlich so, dass man mit einer Reichweite verantwortungsvoller umgehen muss, als das diverse Juroren des TV-Spektrums.
Ich weiß nicht, von wem du redest.
Das heißt, ich bin der Meinung, wir dürfen nicht in die gleiche negative Kerbe immer rein, die der Fan logischerweise, und da nehme ich mich mit rein, nach dem Spiel, du hast gesagt, Tränen in den Augen, ne?
Es war so.
Wut, Verzweiflung, alles. Ich empfinde alles genauso. Und wenn du mich 5 Minuten nach dem Spiel aufnimmst, analysiere ich dir nichts.
Ja.
Da ist alles scheiße.
Und das ist auch richtig so.
Genau. Aber, und jetzt sitzen wir hier und reden über die Gesamtsituation. Und ich denke, da müssen wir jetzt einfach mal alle Fans zusammen müssen wir hier resetten.
Ja.
Und müssen diesem Team und diesem Trainerteam einfach diesen Neustart gönnen und müssen mit neuer Energie nach Köln fahren. Ja, das haben wir in den letzten 3 Jahren irgendwie 27 Mal gemacht. Alles
genau,
gut.
Das ist nämlich der Punkt.
Ja, ne? Alles gut. Aber was willst du anderes tun? Und deswegen so, müssen wir das jetzt in Köln machen.
Du wirst wahrscheinlich sagen, wie oft müssen wir das noch machen?
Aber dafür sind wir Fans.
Wir sind Fans.
Wir unterstützen unseren Verein, damit der Verein erfolgreich ist.
Ja.
Und wenn wir das dazu beitragen können, dann ist das jetzt der Moment mit neuen Gesichtern, mit einer Legende Bajic, mit einem Jugendtrainer, der in Duisburg geboren ist, der sich bewiesen hat, wenn nicht jetzt, um die Handballer zu zitieren, wann dann?
Wann dann?
Ja, auf der anderen Seite bin dann immer der Realist von, also er
der
ist
Skeptiker
immer der Optimist
bist
und ich bin der Skeptiker, ganz genau.
Ja, ich kenne auch einen, er ist heute nicht hier.
Kommt ja nicht von irgendwoher, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Und ich bin so weit, dass ich auch sage, und gar nicht jetzt hier, um die Hörerinnen und Hörer abzuholen und irgendwie dazu zu gewinnen, aber die MSV-Fans sind in den letzten 10 Jahren so weit in Vorkasse gegangen. Also
absolut.
Nicht nur wortwörtlich in Vorkasse. Das ist, glaube ich, sehr, sehr außergewöhnlich.
Was für Aktion ist
und,
alles
gerade? Mir ist das einfach immer zu einfach, wenn man dann nur jedes Mal sagt, ja, jetzt müssen die Fans nochmal und nochmal und nochmal. Ich finde auf der anderen Seite, die Mannschaft in den letzten zumindest 3 Jahren, jetzt kann die auch mal was bringen.
Ja, na, ja
also
natürlich, das steht ja außer Frage.
Wie oft haben wir denn was von denen angeboten bekommen? Also da kann ich mich tendenziell gegen null erinnern.
Ja.
Und da finde ich, ist sie jetzt absolut in der Bringschuld. Das Duisburger Publikum lässt sich auch schnell wieder verzaubern.
Absolut. Ja, das ist das Schöne an uns. Wir sind treu
doof. Um mal was Positives jetzt hier.
Wir sind treu. Nein, und du hast ja, nein, aber Stefan, du hast vollkommen recht, ne? Also wir können noch so oft für die Lizenz laufen. Ja. Irgendwann müssen wir, und das werden wir auch tun. Wir werden
ich meine, S-Mein spielt doch diese Saison bei uns, weil wir noch die letzte Kohle reingehauen
haben. Ja, der spielt die nächsten 3 Spiele jetzt nicht.
Wir werden, ja, aber ne, wir können Crowdfunding-Kampagnen machen, wir können coole Aktionen ausdenken, wir können Hubkonzerte machen und eine Festung Wedau. Wir erinnern uns alle noch, aua, das tat weh. Aber irgendwann müssen wir was zurückbekommen, auch wenn wir immer wieder Kredit geben würden, wäre es doch langsam mal an der Zeit auch für uns. Wieder, dass wir wieder entspanntere Heimspiele sehen, entspannteren Zeiten entgegensegeln. Und wer weiß, und da ist schon wieder dieser sinnlose Optimismus, diese sinnlose Hoffnung, vielleicht klappt es jetzt mit Engin Vural und ob die Hoffnung überhaupt sinnlos war oder nicht, das erfahren wir spätestens in 3 Wochen.
Ja, der Kredit, den wir jetzt geben, den geben wir ja neuen Personen.
Ja.
Ich würde auch dem immer gleichen Menschen, würde ich auch irgendwann die Mark nicht mehr geben.
Das stimmt.
Allerdings. Wenn sie immer nur für Alkohol benutzt wird und nicht fürs Brötchen.
So. Ach, schön.
Dann, aber, mein Gott. Aber jetzt.
Wo hast du den denn jetzt her?
Ich war gerade in der Innenstadt.
Lass mich raten. Hast du ja mal ein Bier geholt.
Nein, ich habe ein Brötchen gegeben statt eines Euros. Also, wir geben den neuen Menschen jetzt diesen Kredit.
Ja.
So, und Stefan sagt es vollkommen zu Recht. Die Mannschaft ist in der Bringschuld. Wir können nicht von den Fans Erwartungen, so, alles gut. Aber hier sitzt ja jetzt nicht ein Vereinsverantwortlicher, der sagt, liebe Fans, ihr müsst jetzt. Nee, hier sitzt ein Fan, der sagt, wir müssen. Das ist dann nochmal ein bisschen was anderes.
Ja.
So, und der Trainer sitzt in der Kabine und sagt, wir müssen.
Ja.
Und wenn alle sagen, wir müssen, ist doch alles gut.
Wir werden sehen, ob der MSV es schafft, dass wir alle wieder an einem Strang ziehen in den nächsten Wochen. Jetzt geht's erstmal gegen Viktoria Köln. Wir packen's für heute, sind tatsächlich unter 2,5 Stunden geblieben.
Sogar ist das?
Unter
aber ganz knapp.
Ganz knapp unter einer Stunde tatsächlich. Stefan und Micha von den Pottbolzern sind da gewesen. Euren Podcast gibt's natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn die Leute bei einem Livestream dabei sein wollen, wie geht das?
Ja, in der Regel sind wir circa, ich muss dazu sagen, circa immer sonntagsabends ab 21.15 Uhr live bei YouTube am Start. Also demnach ganz, ganz einfach zu finden. Pottbolzer einfach mal bei YouTube eingeben. Dann
mit D, Pott wie Podcast.
Ganz genau. Dann gibt's den dort zu sehen. Live, wie gesagt, der Michael hat auch schon vorhin reingeworfen, Interaktivität ist geboten, also Abstimmungen, Kommunikation, wir haben Gewinnspiele, wir haben immer mal wieder Gäste dabei, also breites Spektrum wird dort geboten und man kann sich auch immer wieder die alten Folgen natürlich immer anschauen. Man kann sich auch die Doku anschauen. Ich weiß nicht, ob ich es an dieser Stelle schon erwähnt habe. Wir haben mal die 30 letzten Jahre des MSV Duisburg beleuchtet. 16
Wüsste ich
Stunden
nicht, dass ihr darüber schon geredet habt heute.
Also
ich glaube, das war aber off-air, glaube ich.
Kann sich da gerne nochmal reinsneaken. Ansonsten überall, wo es Podcasts gibt, ja.
Danke, dass ihr heute hier gewesen seid.
Gerne.
Und Tim und ich, wir nehmen uns gerne auch mal 2,5 bis 16 Stunden Zeit in
ihr
den nächsten
recht
Wochen
und
kommen bei euch dazu. So wird dann dieses Podcast-Crossover vollendet.
Perfekt.
Das war der Podcast-Krisengipfel. Angst, Hoffnung, Euphorie. Stefan, du darfst die letzten Worte sagen, weil du nochmal die Hand hebst.
Einen habe ich noch. Ich wünsche natürlich allen Hörern viel, viel Spaß und Erfolg am Wochenende, weil wir werden das Ding gewinnen, um jetzt nochmal die Positivität zum Ausdruck zu bringen. Grüße natürlich da draußen alle, insbesondere den Gideon Guido Lilienthal. Sorry.
Der hat das genug.
Fast
der, der kriegt hier genug Platz schon. Ihr werdet ihn jetzt gleich im Outro noch hören. Jungs, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid. Ich äußere mich heutzutage nicht dazu, heute nicht dazu, ob wir gewinnen oder verlieren werden, weil ich habe immer auf Sieg geschworen und wurde bestraft. Das ist so ein Hand auf die Herdplatte Ding bei mir. Deshalb, Stefan, ich gönne dir das, diese Aussage, die du gerade getroffen hast. Ich hoffe, sie wird richtig sein. Micha, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Gehabt euch wohl.
Radio Duisburg, Streifendienst 1902, wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein.